Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Hallo Tanja.
Hallo Felix. Hallo Felo.
Es ist eigentlich sehr arrogant, wenn ich jetzt sage, dass ich jedes Mal, wenn ich meine Titelmusik für die Mesh-Version höre, besonders gute Laune bekomme.
Nee, das ist genau richtig so. Es geht mir auch so. Ich fand es total schön.
Es ist aber auch einfach die Musik von Mesh. Habe ich heute auch wieder gemerkt. Ich habe immer gute Laune, sobald das Intro der Serie losspielt und egal wie die Serie, die Folge auch aufhört, sobald dann das Outro kommt, die Titelmusik wieder, habe ich auch wieder gute Laune. Ist einfach ein guter Laune-Faktor, die Musik.
Das stimmt, Das ging mir auch so, gerade heute wieder. Und ich skippe es auch nie. Also ne, dann poppt es immer auf, wollen Sie skippen, Intro skippen?
Nein, definitiv nicht. Generell nicht so gerne, das habe ich früher eher mal gemacht, einfach um zum Beispiel VHS-Kassetten voll zu kriegen. Wenn ich wusste, oh, ich habe jetzt wieder eine Star Trek-Folge mit Werbung aufgenommen und ist auf Sat.1 hat das auch noch 10 Minuten später angefangen. Und die 10 Minuten habe ich natürlich immer alle noch mit dran gehabt und so. Und dann die VHS, verdammt, jetzt sind nur noch 40 oder drei, sind nur noch 42 Minuten. Mal schauen, ob ich es schaffe, wenn ich den Vorspann von Next Generation pausiere. Das Intro skippen, große Sünde, mache ich nicht mehr seitdem.
Ja, nee, ich auch nicht gerne. Und die schönen Serien, die ich gerne gucke, die haben tolle Intros und so eben auch hier, Mesh. Mhm. Ja.
Ich habe gerade eine Serie, um mal kurz abzuschweifen, ich will demnächst auch noch was drüber machen, Murphy Brown. Und es ist jedes Mal ein anderes Intro. Es gibt eine Titelmusik, die immer nur beim Abspann läuft, aber jeder Anfang ist anders, der ist anders gestaltet und es ist jedes Mal irgendein alter 60er Jahre Motown-Hit oder so drauf. Das ist so toll, weil man sich jedes Mal freut, was bringt es diesmal in dieser Folge? Welchen tollen alten Song und welche verrückte Bildcollage wird jetzt gebracht?
Wow, okay.
Dass ich die alte Serie wieder entdeckt habe, ist für mich gerade echt, Murphy Brown ist ein absoluter Jungbrunnen für mich. Ich genieße das total. Demnächst hier wahrscheinlich mal was im Sumpf dazu. Nee, heute sind wir im Sumpf des Verbrechens.
Ja, und tatsächlich bei Mesh.
Ja.
Ja.
Denn eigentlich wollten wir heute über eine Kriminalautorin reden, die auch Kriminalfälle löst. Aber wie das so ist, ich glaube, das wollten wir zu dritt machen und wir waren jetzt alle drei nacheinander krank. Und jetzt sind wir nur noch zu zweit und haben beschlossen, wir bleiben bei der Kriminalautorin, aber verlegen das Ganze nach Mesh. Und deswegen reden wir heute über die Mesh-Folge und der Mörder ist ... Und jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie das auf Englisch heißt.
The Light That Failed.
Ah, ja.
Benannt nach einem Roman von Rudyard Kipling, dem Dschungelbuchautoren, der einen gleichnamigen Roman veröffentlicht hat.
Ja. Ich habe aber das Gefühl, außer der Form, dass die Glühbirnen durchbrennen, hat das mit Rudyard Kipling nicht viel zu tun. Ich weiß nicht.
Der Roman, das Licht erlosch von 1891. Also es geht irgendwie um unerfüllte Liebe, Krieg, also irgendwie so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht.
Ich mag ja Rudyard Kipling. Ich habe nicht viel von ihm gelesen, aber das Dschungelbuch oder Der Mann, der König sein wollte oder ganz großartig Kim, einer der fantastischsten Agentenromane um diesen kleinen Jungen im kolonialen Indien, ist großartig und Rudyard Kipling hat toll geschrieben. Also vielleicht tue ich mir das mal auf meine Leseliste. Das wär bestimmt ganz spannend. Ich glaube, ich habe es auch irgendwo tatsächlich als Hörbuch schon entdeckt auf YouTube oder so. Ich kann es mal in den Shownotes verlinken.
Ja, cool. Also ich hatte mich jetzt erst kurz vor der Aufnahme nochmal da in diese Ecke sozusagen der Recherche begeben und man dachte dann auch, eigentlich sollte man sich mal mit beschäftigen. Ja, ja. Spannend.
Ja, ist auf jeden Fall. Also Rudyard Kipling ist auf jeden Fall lohnenswert. Gerade wenn man zum Beispiel von sowas wie Dschungelbuch nur den Disney-Film kennt. Da gab es ja auch neuere Verfilmungen des Dschungelbuchs, die sehr viel mehr im Original dran waren und ganz viel, viel krasser und erwachsener und sehr viel stranger waren. Aber der Roman, beziehungsweise ist ja kein Roman, sondern ist eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung, das ist unglaublich gut und so komplett anders, als das bei dem Disney-Film war.
Also wie immer, oder?
Immer, aber wirklich, das sind Geschichten für Erwachsene und zwar für hartgesottene Erwachsene. Da kannst du nicht Kindern in die Hand geben und auch nicht zart beseiteten Erwachsenen, finde ich. Und es ist toll. Das Dschungelbuch ist wahrscheinlich wie alles, was er geschrieben hat, einfach nur großartig. Ja. Aber wir sind heute nicht bei Rudyard Kipling. Das ist eigentlich schade. Wir sind heute in der 6. Staffel, 7. Folge, glaube ich, je nach Zählweise. Wird immer wieder ein bisschen schwierig mit den Folgen, weil 6. Staffel, da gab es, glaube ich, auch eine Doppelfolge am Anfang. Dann könnte das auch die 6. Folge sein. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile Charles Emerson Winchester im MASH, ganz frisch noch. Mhm. Radar ist in dieser Folge nicht dabei, ist aber eigentlich noch Kompanieschreiber. Er ist nur
man weiß es nicht.
R&R wahrscheinlich wieder mal. Ja, genau. Klinger ist Aushilfskompanieschreiber. Ansonsten Hawkeye, BJ, Margaret, Colonel Potter und Father Mulcahy in einem, ich fast schon Cameo-Auftritt am Ende. Nein, der ist auch da. Stimmt, der ist, glaube ich, man sieht ihn zweimal.
Er fällt aber so gar nicht wirklich auf irgendwie. Aber nee. Winchester.
Ne? Aber Winchester. Eine sehr, sehr, sehr Winchester-lastige Folge heute. Mhm. Mit gefühlt mindestens 2 oder 3 Handlungssträngen. Mhm. Was hat mir jetzt gesagt, wer die Inhaltsangabe hat? Wolltest du das oder ich?
Ich kann du. Was versuchen, ja. Wenn du magst.
Puh, ja, mach mal.
Genau.
Wir hatten uns, glaube ich, vor 5 Minuten abgesprochen. Ich schon wieder alles weg, schon wieder alles vergessen. Das ist furchtbar. Okay, bitte.
Also wir erleben hier wieder Geltungsgerangel. Winchester ist sehr von sich eingenommen und lässt das an Pierce aus und sich auch auf ihn ein. Er macht im Laufe der Folge einen medizinischen schweren Fehler und geht damit ziemlich schlecht um. Er verabreicht nämlich einem Patienten ein genau gegenteilig wirkendes Medikament und Pierce rettet dem Patienten das Leben. Aber Winchester kann es nicht über sich bringen, sich mal zu bedanken. Im Gegenteil, er sucht quasi eher Absolution. Er glaubt sogar, beneidet zu werden, weil er ja so ein super Chirurg ist. Aber letzten Endes muss er dann doch einsehen, dass Pierce, also Hawkeye, doch ein bisschen recht hat, weil eigentlich sind ihm die Patienten ziemlich egal. Es geht ja eigentlich immer nur um ihn und um sein Können und ja, einfach um ihn. Genau. Mhm. Hawkeye wäscht ihm da ordentlich den Kopf. Gleichzeitig herrscht die ganze Folge über ganz großer Mangel an allem. Medizinisches Material, Heizmittel, Leuchtmittel. Es wird sehr dunkel überall nach und nach. Es fehlt an Glühbirnen, es fehlt eigentlich an allem. Und der Nachschub, der geliefert wird, ist leider gar nicht für sie gedacht. Das heißt, man hat hier komplett die Fehllieferung. Irgendwie was im Dschungel gut geholfen hätte, aber nicht im Winter. Ja, und dieser Mangel reißt natürlich hier einige Löcher, beziehungsweise schafft Not und vor allem zerrt es an den Nerven. Und da kommt ein Buch, das geliefert wird. Das kommt natürlich, also das ist das Einzige, das wirklich ankommt, also das wirklich dahin kommt, wo es hin soll. BJ bekommt per Post ein Buch. Ein Grusel-Krimi. Und alle sind davon gebannt, weil irgendwie man hat ja sonst nichts, ne?
Ja.
Das Buch wird sich aufgeteilt, im wahrsten Sinne des Wortes, kapitelweise aus dem Buchrücken rausgerissen und geht von Hand zu Hand. Alle lesen nach und nach den Krimi, um am Ende festzustellen, die letzte Seite fehlt. Und der Mörder ist, und da war dann das Buch zu Ende, die letzte Seite fehlt. Man ist sich jetzt also die ganze Zeit damit beschäftigt, rauszufinden, wer es denn hätte sein können. Tagelang wird gerätselt und am Ende ruft man die Autorin an in Australien, die 97-Jährige. die eine ja nicht wirklich befriedigende Antwort darauf hat, wer der Mörder nun war, wie das so typisch ist bei so einer Art von Krimis, dass am Ende irgendwas aus der Luft gezaubert wird und man fragt sich, hä, wie ergibt sich das denn jetzt? Keine Ahnung. Also alle sind so verzweifelt, am Ende gesteht Hawkeye, er war's. Er hat die Morde begangen.
Ich liebe diese Szene einfach.
Herrlich, ja. Ja, das sind eigentlich so diese drei Handlungsstränge. Ja. Ne? Parallel haben wir noch so eine kleine Verstrickung Winchester, der bei einer Kapitelweiterreichung sozusagen an Margaret da ein bisschen sehr sich in die Handlung ergeht sozusagen. Er meint, ihr dann vorlesen zu müssen und ist ein besonders erotisch aufgeladenes Kapitel.
Das ist erotisch aufgeladen. Da kommt, meine Güte, da werden Pferdevergleiche gebracht. Erotisch mit Hengsten und Stuten und Peitschen. Also meine Güte.
Die zügellose Jessica.
Aber Mensch, sie ist zügellos. Mensch, sie gehen jetzt besser. Aber Major, sie ist zügellos. Das war eine schöne.
Ja, er sagt, gute Nacht, Jessica. Ist klar. Ziehen Sie sich wieder an. Was?
Ziehen Sie sich wieder an. Herrlich. Aber es war kalt und die sitzen da bei Margaret im Zelt vor so einer Kerze und Biden wird immer heißer und er liest vor und Jessica war vergleichbar mit einer Vollblutstute, rassig und auf die Peitsche reagiert und es geht ab und dann fängt er an und liest er weiter das Negligé und ihrer goldenen Nacktheit und denen wird Biden immer heißer, bis die merken, wie viel Hitze so eine Kerze doch abgeben kann und dann löst sich Charles um den Hemdkragen und das irritiert dann Margaret.
Ja, das hat wirklich schon was fast Intimes. Ja. Es ist nur der Kragen, es ist nur der Schal und ein bisschen der Kragen, aber man kann richtig sehen, wie er dann das schon quasi ausdünstet, wie heiß ihm wirklich wurde. Ja? Und ja, das ist zu viel. Also das ist wirklich zu viel. Margaret ist irritiert und angeekelt und sie will das lieber alleine lesen.
So, weil man verstehen kann. Aber allein, als sie ihn wegschickt und Charles sagt, aber Margaret, sie ist zügellos. Das ist so ein schöner Einwurf. Die können mich doch nicht wegschicken, wenn Jessica gerade zügellos ist.
Genau, das ist der richtige Moment, ihn rauszuschicken.
Das ist toll. Und er steht dann auf und ich habe mich gefragt, ob das, er steht auf, aber dreht sich von ihr weg, während er aufsteht und steht so ganz leicht gebeugt. Ob das zeigen soll, dass er gerade versucht, seine Erektion vor ihr zu verbergen, weil das wirklich so ein Moment ist. Das könnte rein interpretiert sein, aber es ist eh so eine unangenehme Situation. Na gut, er hat einen langen Parka an, vielleicht lese ich da jetzt gerade zu viel rein.
Nee, aber es ist ein interessanter Punkt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das werde ich dann nochmal machen. Mhm. Aber es ist ein guter Punkt, das könnte sein, ja.
Ja, ist durchaus möglich, weil das geht, es wird da wirklich heiß in dem Zelt. Beiden.
Ja.
Ja, die drei Handlungen, das ist schon, es ist ein bisschen faszinierend, wie wenig die eigentlich so miteinander zu tun haben. Alles ist mit diesem Lieferengpass irgendwie, über diesen Lieferengpass. Oh, warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz. Ach, Mist. Das Fenster war offen, weil wahrscheinlich die ganze Zeit so ein leichtes Regengetröpfel im Hintergrund, egal.
passend zum Mesh im Winter.
Passend zum Mesh im Winter.
Es sah auch wirklich sehr kalt und ungemütlich aus, wow. Also es hat noch nicht geschneit oder so, aber es war schon richtig knacke kalt und die hatten halt auch nichts mehr, ne?
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man so nah an Hollywood bei 40 Grad im Schatten Kälte hinbekommt. Die können das zeigen, dass ihnen kalt ist. Das nimmt man denen diesmal wirklich komplett ab, dass denen kalt ist.
Ja.
Klar, es ist kein Schnee. Es gibt diese eine Szene mit dem Soldaten, mit dem Verwundeten, der Hawkeye erzählt, wie er verwundet wurde, weil er im Schnee Fußspuren gefolgt ist. Immer in die Fußspuren getreten ist, die vor ihm lagen, um nicht auf eine Mine zu treten. Und dann plötzlich die Fußspuren geendet haben, weil der Schnee in Schneematsch übergegangen ist. und er dann weitergegangen ist, weil er gesagt hat, alles ist besser, als hier zu stehen und zu erfrieren. Und nach zwei Schritten ist er auf die Mine getreten. Mir ist wirklich jetzt, ich habe mir die Folge neulich angeschaut und heute nochmal, und da ist mir es erst aufgefallen, da ist nirgendwo Schnee. Natürlich ist da kein Schnee. Wir drehen jetzt in den Hügeln von Hollywood. Da kann, wird der Schnee auch nur vollkommen verkehrt ausschauen. Man sieht eigentlich, glaube ich, sowieso so gut wie nie Schnee oder Kunstschnee oder ganz selten. Aber sie schaffen es immer hervorragend, Kälte darzustellen.
Ja, die Schauspielerinnen sind da richtig gut. Ich fand besonders Klinger hier sehr super überzeugend, was die Kälte betrifft und Hawkeye. Also die beiden, das habe ich denen so abgenommen, wie kalt denen ist. Mhm.
Und dieser Lieferengpass, das ist ja schon eigenartig. Also es werden wieder mal so Sachen gebracht, die man vorher nicht hatte. Klar, es sind Lieferengpässe und auf einmal fehlt es an allen Ecken und Enden. Es fehlt OP-Material, aber es fehlen auch auf einmal überall Glühbirnen. Was für ein Verschleiß an Glühbirnen die haben. Das wird einem nicht bewusst, wenn die halt Glühbirnen im Lager haben, dann vorher werden so gut wie nie Glühbirnen ausgetauscht, außer es hat halt irgendeinen Effekt für die Handlung in irgendeiner Folge. Aber hier fallen andauernd Glühbirnen auf. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, doch, mir sind früher auch andauernd Glühbirnen durchgebrannt. Ja, ne? Ja. Im laufenden Band, weil ich hier so alte Stromleitungen habe, da habe ich immer einen großen Vorrat an Glühbirnen gehabt. Und seit jetzt die LED-Glühbirnen, die halten. Es war jetzt wirklich sogar, dass ich in meinem Wohnzimmer jahrelang keine Glühbirne in der Deckenlampe hatte, weil die immer sofort durchgebrannt waren. Und ich dachte, oder beziehungsweise einfach nicht mehr anging. Ich dachte, okay, hier ist irgendwas kaputt, bis ich mal eine Energie- oder eine LED-Lampe reingedreht habe. Ach, guck an, das geht ja. Also, Glühbirnen, die haben einen großen Verschleiß. Und das ist auch, wird auch immer lustiger, wenn Klinger überall Glühbirnen rausdreht, damit dann im OP und so halt noch Licht herrscht.
Ja, die brauchen natürlich auch ganz viel Licht im OP und da ist der Verbrauch dann nochmal höher. Und ich weiß auch nicht, ob vielleicht da in so einem Lazarett Stromschwankungen auch sind und ob das die Glühbirnen nochmal sehr belastet. Ich bin nicht sicher. Aber ja, ne, das ist besonders interessant. Vor allem er ist so ein Running Gag. Er rempelt ja überall dagegen, ne, immer, weil es ist so dunkel und düster und irgendwie da noch eine Ecke und da noch eine Ecke. Und seine Outfits sind die Folge auch wieder göttlich. Er hat wieder großartig. Krasse Sachen an, jedes Mal wieder eine neue Szene, ein neues Outfit. Oh,
ich liebe ja schon einfach, wenn er diese rot-blaue Mütze trägt. Die ist so fantastisch und mir tun alle Leute leid, die farbenblind sind, die das nicht richtig genießen. Aber das Outfit ist toll diesmal. Ja.
Ja, auch das Grüne und dann das Orangefarbene. Und dann nimmt er tatsächlich, ja, er ist im Büro, muss irgendwas am Schreibtisch machen, er telefoniert. Ah, er versucht, bei dem Offizier anzurufen, der verantwortlich zu sein scheint, dass ihm nichts geliefert wird, nichts Anständiges, also nichts Brauchbares. Und dann nach dem Gespräch dreht er die Glühbirne raus, steckt sie in die Tasche und geht damit weg. Also man braucht eine eigene Glühbirne, um irgendwo sicherzustellen, dass man da, wo man ankommt, dann wieder Licht hat. Ne? Und dann rempelt er wieder sich die Füße an. Das ist, und dann sagt er auch noch, oh, er hat doch Pieptoe, also hier offene Schuhe. Im Winter? Ernsthaft? Okay, ich weiß nicht.
Klinger, naja, Klinger nimmt
für sein Outfit,
Spleen nimmt Klinger ernst.
Ich fand seine ganzen Szenen in der Folge total stark, richtig, richtig gut. Auch richtig gute Sätze. Ich fand den Moment so unfassbar schön. Ich muss jedes Mal, wenn ich die Folge, ich habe jetzt die letzten Tage dreimal gesehen insgesamt, dann jedes Mal muss ich wieder richtig lachen bei dem Moment, als dann diese Fehllieferung kommt. Die haben quasi die Lieferung wie für Hochsommer-Dschungelsituationen, eine Eismaschine, Salztabletten, wahrscheinlich Sonnencreme mutmaßen sie. Also die Kisten sind total unbrauchbar gepackt.
Ich habe mich gefragt, ob das eine Lieferung für den Vietnamkrieg ist. Der noch nicht stattgefunden hat, aber ja eigentlich
total
der
verrückt.
Krieg war, der den Robert Altman mit dem Film gemeint hat. Da hätte es gepasst.
Ja. Ja, und wie Klinger dann sagt, ah, Colonel, kein Problem, das ist ja wirklich ungeheuerlich, schicken Sie mich los, ich kläre das höchstpersönlich. Also schicken Sie mich heim quasi, ich kläre das. Und das ist so überzeugend und so enthusiastisch, dass man denkt, ja, das macht er jetzt auch. Aber es ist natürlich mal wieder ein Versuch, heimgeschickt zu werden. Also es ist so schön intuitiv in dem Moment, es ist einfach herrlich.
Ja, also Jamie Farr ist wirklich, ich mochte den früher nicht in der Serie, weil der mir immer so krampfig vorkam. Und seit ich den im Original sehe und die Stimme und die Betonung und Sprechweise von Jamie Farr schätzen gelernt habe, ist das, lieb ich jede Szene mit ihm. Der ist großartig, weil alles, was auf was für mich auf Deutsch bei ihm hölzern und so ein bisschen affig und krampfig und aufgesetzt wirkt, kommt im englischen Original komplett natürlich rüber. Der Mann ist einfach ein Exzentriker. Der ist exzentrisch und das kommt vollkommen natürlich, wenn man seine originale Stimme hört. Und, und Jamie Farr spielt sich ja selber, hat sich selber gespielt. Das hat er oft genug gesagt, er ist einfach so. Also der hat relativ wenig Schauspiel, also hat sich da jetzt nicht groß verstellt. Der hat sehr viel von sich selbst in diese Rolle reingegeben. Mhm. Ich finde ihn einfach toll. Jamie Farr ist, irgendwann muss ich mal, keine Ahnung, es gibt so wenig Filme, wo er eine größere Rolle hat. Auf dem Highway ist die Hölle los, da spielt er diesen Scheich, das finde ich furchtbar. Oder Jamie Farr hat sich selber in Confessions of a Dangerous Mind gespielt, in dieser Game Show, in der er selber tatsächlich ganz lange, ich weiß nicht, Kandidat oder irgendwas. Und der Film geht über den Showmaster dieser Game Show, der behauptet hat, er hat die Game Show entwickelt und gleichzeitig war er Killer für die CIA im Geheimen. Und da hat Jamie Farr einen Cameo-Auftritt, einfach nur als er selbst. Jamie Farr spielt Jamie Farr in der Gong-Show, glaube ich. Mhm. Ganz kurz, aber ich finde das so witzig. Irgendwann muss ich den Film mal in den Sumpf bringen, weil das ohnehin ein witziger Film ist. Und man hat Jamie Farr mal ein bisschen gefeatured. Mhm. Der Klinger. Ja. Es kommt ein bisschen eigenartig vor, wie, also mir kam es am Anfang vor, wie clumsy er ist, weil in dem OP am Anfang wirkt es nicht so dunkel, dass man ihm das abkauft, dass er den, wo er da überall dagegen rempelt, dass er das nicht sehen kann. Aber später wird es halt wirklich immer dunkler und dann merkt man, das ist einfach ein schöner Running Gag. Dass Klinger überall dagegen deppert. Das ist schön. Ich finde das gefällt mir. Ja. Und die Sache mit der Leiter, wo der Leiter in den Post-OP kommt und die Glühbirne rausdrehen will und Charles und Hawkeye sich das Streiten anfangen, welche Glühbirne rausgedreht werden soll. Und Klinger immer wieder mit der Leiter hin und her und mit der Leiter rauf und runter und die Glühbirne dann doch nicht, die haben doch die andere Glühbirne. Da ist Klinger besonders. Das ist überhaupt eine schöne Stelle, die beiden Egos, die da aufeinandertreffen zwischen von Charles und Hawkeye. Und Klinger, der da so zwischen den Stühlen steht.
Ja. Starke Szene auch wieder für ihn. Ja.
Wie hast du denn Charles in dieser Folge so empfunden? Hm. Ja. Weil wir kennen den ja im Laufe der Serie, lernen wir den ja wirklich immer besser kennen und lernen sehr viel von seiner tatsächlich großen Menschlichkeit kennen, die unter diesen versnobten Bostoner, diesen Mantel steckt. Und hier ist er noch sehr, sehr typisch für den Anfang seines Auftritts, finde ich. Aber es kommen Spuren von Menschlichkeit durch. Wie hast du den empfunden in der Folge?
Ja, genau so wie du gesagt hast, man sieht ein bisschen durch diese Hülle, aber nicht viel. Ne? Mhm. Viel ist da noch nicht zu sehen. Also der Vorwurf, den er gemacht bekommt, dass es nur um ihn selbst geht, dass ihm die Patienten eigentlich egal sind. Und ja, er ist ein großartiger Chirurg und das weiß er auch und darüber will er Bestätigung haben. Also das will er ja auch bestätigt wissen. Er will die Anerkennung von anderen und das ist schon sehr unangenehm. Ne? Also er macht sich da nicht sehr sympathisch. Seine Snobby-Art und dann noch, dass er so sein Können, das Fachlich-Berufliche so rausstellt, das macht ihn nicht sehr sympathisch. Das ist nicht so groß in dieser Folge, aber es kommt an manchen Stellen vor. Und Hawkeye sagt ihm ja dann, also wenn ich operiert werden müsste, sie würde ich nicht ranlassen, das sollen die anderen machen, obwohl die vielleicht die schlechteren Chirurgen sind, aber die hängen sich rein für ihre Patienten und das nagt ja an ihm. Ne? Da kommt er ja dann immer wieder dann an und versucht sich quasi rückzuversichern, dass er eigentlich der Gute ist, aber hier war er es einfach nicht. Er hatte unvorsichtig, überheblich, komplett das falsche Medikament gespritzt und anstatt dann zu sagen, danke, ne, dass sie meinen Patienten gerettet haben, darum geht es ja, er will sich nicht bedanken. Er sagt, ja, ich gestehe ein, ich habe was falsch gemacht und sie haben ihn gerettet, aber danke kann er nicht sagen, über den Schatten kann er nicht springen.
Ich weiß nicht mal, ob das Hawkeye so wahnsinnig wichtig gewesen wäre, dass er Danke gesagt hätte.
Nee, BJ war das sehr wichtig.
Hawkeye war einfach genervt von Winchester, von seiner ganzen Art. Aber ich glaube, der hätte von ihm auch nicht mehr erwartet am Anfang. Ja. Am Ende der Folge merkt man, da ist dann wieder so ein versöhnlicher Moment zwischen den beiden. Ja, etwas, was zum Beispiel mit Frank Burns nicht funktioniert hätte, weil einfach, dass Charles schon vorher zu Hawkeye geht, zwar eigentlich mit den falschen Motiven, aber er gesteht ein, dass er den Fehler gemacht hat und es ist seine Schuld gewesen und das Blut des Patienten wäre an meinen Händen geklebt, sagt er. Ja. Er will nur eine Bestätigung, er will eine Absolution. Es geht ihm nach wie vor nicht um den Patienten, das ist Hawkeye wichtig. Aber Charles ist in der Lage, einen Fehler einzugestehen, weil es seinem eigenen Ego dann wieder dient letzten Endes, aber das ist etwas, das er dann auch kann, diesen Fehler eingestehen.
Ja, und er ist erschreckt. Mhm. Er ist sehr erschreckt über, was ihm da passiert ist. Ne? Das hat ihn auch geschockt.
Ja. Und das ist ja am Anfang, gerade so in der sechsten Staffel, kann man noch sehr stark Vergleiche, finde ich, zwischen Charles und seinem Vorgänger, zwischen Major Burns stellen. Irgendwann muss man die auch mal aufgeben. Ich mache das immer sehr gerne, diese Vergleiche zu stellen, weil es halt einfach, wir haben diese bestimmten Rollen, diese bestimmten Figuren, die bestimmte Rollen darstellen. Ja. Und da ist einfach der Gegner im Lager, das war vorher Frank, und der wird dann durch der neue Feind, durch Charles ersetzt. Und hier ist etwas, dieses Medikament, dieses falsche Medikament zu verabreichen und mit dieser arroganten Art und dann die Schwester zu beschuldigen, ich muss das ja selber holen und es ist ja dunkel gewesen und das ist überhaupt nicht meine Schuld. Das wäre exakt das, was auch Frank gemacht hätte. Aber Frank wäre nicht in der Lage gewesen, dann zu, oder vielleicht doch, aber es hätte, es ist etwas, was zu Frank nicht so gepasst hätte, dann zu Hawkeye zu kommen und zu sagen, es war meine Schuld. Nee, selbst wenn nur der Grund dafür ist, dass er eine Absolution haben will und sein Ego boosten will. Frank wäre nie so, hätte sich nie so weit erniedrigt, zuzugeben, dass er was falsch gemacht hätte.
Nee. Also man sieht auf jeden Fall, dass Winchester ein anderes Kaliber ist. Ne? Also der ist, wie soll ich sagen, intelligenter auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Das auf jeden Fall. Und vor allem eben auch als Arzt fähig. Ne? Sehr fähig. Aber er ist auch sehr von sich selbst eingenommen. Ne? Und das ist sein Problem in dem Moment. Und am Ende, wie du sagst, gibt es ja dann den Moment, wo es, das ist noch nicht ganz der Schluss der Folge, oder? Aber das ist so ziemlich am Ende, wo ihm das auch noch mal selber auf die Füße fällt, ne? Wie wenig Beachtung er seinen aktuellen Patienten immer schenkt.
Das mit dem Verband, der Schluss.
Genau, er verbindet da gerade jemand und dann ist ihm wieder sein Thema, das er noch so mit sich unabgeschlossen trägt, so wichtig, dass er dann zu Hawkeye geht, der gerade ins Zelt gekommen ist und sagt, ja, so hier nochmal wegen dem Thema und so. Und dann hat er total vergessen, dass er den Verband immer noch an der Hand hält und der Patient hinten auch immer noch daran festgewickelt ist, also einmal quer durchs, über mehrere Betten gespannt hat und so. Und dann fällt es ihm auf, ja, genau, er macht es schon wieder. Er gibt dem Patienten, den er gerade hat, nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich braucht. Und dies, aber, und das erkennt er ja dann selber, ne? Und das ist der Moment, wie du sagst, das wäre mit Frank nie gegangen.
Aber das Schöne ist, dass er in dem Moment zu Hawkeye ganz schnell hingeht, um ihm zu versichern, dass er sich bessern will, dass er sich, dass er es vorhat, sich jetzt mehr um seine Patienten zu kümmern. Also das ist so ein sehr versöhnlicher Moment, weil er auf Hawkeye nicht nur auf Hawkeye zugeht, sondern auch verspricht, das zu machen, was Hawkeye wichtig ist, weil er einsieht, dass es halt auch zu seinem gewissermaßen auch das Einsehen hat, dass er sich als Arzt um seine Patienten kümmern sollte. Mhm. Er verspricht das und exakt in dem Moment macht er genau das Gegenteil mit dem Verband in der Hand weg und Hawkeye schaut und so, ja, ich sehe, sie sind sehr mit ihren Patienten verbunden und du siehst diesen langen Bandagenwickel bis zu den Soldaten. Die Schwester, die daneben steht, schaut auch nur so und der Soldat grinst einfach. Das ist ein herrlicher Moment. Und da grinst dann auch Hawkeye und dann endet das Ganze sehr versöhnlich wieder. Und das ist schön, wenn Folgen versöhnlich enden nach so einem doch schon recht ernsten Thema in so einer Handlung.
Auf jeden Fall. Und also eben so versöhnlich, weil Charles auch hier was verstanden hat. Mhm. Er hatte was dazugelernt. Also zumindest hier in dem Moment hat er ein bisschen was verstanden. Und interessant ist ja auch, er erkennt eben in Hawkeye ja jemanden, also er will ja von Hawkeye respektiert werden und Anerkennung haben, weil er ihn eben auf Augenhöhe wahrnimmt. Ja. Ne? Wenn er jemand wäre, den er nicht unbedingt so respektieren würde, dann wäre es ihm ja auch egal, was der über ihn denkt.
Ja, das stimmt. Der nimmt Hawkeye auf Augenhöhe wahr. Das habe ich gar nicht so, das war mir gar nicht so klar gewesen, aber natürlich. Natürlich.
Ja. Sind halt einfach beides gute Ärzte. Ja. Und da ist so dieses, wo sie sich im Alltag sonst dran abarbeiten, wer ist hier der Bessere? Ne? So, es würde noch fehlen, dass sie grunzen. Wer ist hier der bessere Arzt?
Oh Gott. Ja, aber es ist ein interessanter Handlungsstrang, der halt bis auf diesen Moment, wo das Licht fehlt, weil der verbindet sich mit den anderen nur dadurch, dass es zu dunkel ist und Charles das Medikament nicht lesen konnte und einfach nicht gründlich nachgeschaut hat, sich eine Flasche geschnappt hat, gedacht, da ist Morphium drin und hat dann Curare verabreicht. Sonst verbindet sich das so gar nicht mit dem Rest der Handlung und das macht es auch ein bisschen schwierig, diese komische Szene, die wir da am Anfang hatten mit Charles und Margaret, so damit in Einklang zu bringen, weil das zwei sehr unterschiedliche Charles einfach sind, die wir da sehen und nur dadurch, dass halt der Lieferengpässe sind, haben sie halt scheinbar auch keine Post bekommen, keine Briefe, kein was weiß ich, Vergnügungsmaterial, weil wahrscheinlich kriegen sie ja nicht nur Verbandsmaterial und Nachschub und Glühbirnen, sondern vielleicht haben sie ja auch noch irgendwo, ich weiß nicht, gibt es in dem Lager sowas wie eine Bibliothek oder irgendwas, womit die sich vergnügen können, wo die so ein bisschen Beschäftigung und Freizeit, weil die sich alle so über dieses eine Buch so unglaublich freuen in dem Moment.
Und es ist halt jetzt das einzig Neue. Ne? Alles andere kennen sie schon.
Aber das wirkt in dem Moment so, ja, aber was hat das mit der Kälte und was hat das mit den Glühbirnen und der Dunkelheit zu tun? Man fragt sich plötzlich von einem Moment auf den anderen, wird aus diesem Lastwagen, wo sie halt diese ganzen unmöglichen Sachen rausgeholt haben, die Eismaschine und die Sonnencreme, kommt gerade im letzten Moment, als der Lastwagen schon wegfahren will, zieht noch einer einen leeren Postsack raus und dann stellen sie fest, ach, da ist ja noch was drin. Ein Paket haben wir für BJ, ein Buch. Und alle, oh, ein Buch. Und dann denkst du, ja, aber ihr wolltet gerade Glühbirnen haben und Verbandsmaterial. Warum freut ihr euch über das Buch?
Weil es endlich was Neues ist. Es ist eine Ablenkung von all dem Stress, den sie im Alltag haben. Es ist was ganz anderes, eine ganz andere Welt, eine Geschichte. Es ist so, wie wenn, was weiß ich, jemand einen Fernseher geschickt hätte. Ja. Es ist eine Ablenkung. Ne? Es ist ein neuer Input und eine wirkliche Ablenkung von all dem täglichen Schmerz. Es ist ja auch wirklich körperlich anstrengend. Es ist sehr kalt, sie haben nichts zum Heizen, sie sehen schlecht, es ist dunkel, düster. Wenn es draußen nicht die Sonne scheint, ist es einfach, ne? Es ist, sie haben wirklich viele Entbehrungen gerade. Und das ist jetzt ein neuer Input.
Und man merkt das auch ganz toll in dem Moment, in der Szene, in der es ist dann schon dunkel und BJ liegt auf seinem Feldbett eingemummelt im Schein einer Kerze. Also man merkt, es ist allen kalt. Und er liest so genüsslich dieses Buch. Und Hawkeye sitzt dahinter und ist nervös und spielt mit Karten. Und du hast jetzt 2 Minuten für eine Seite. Oder du hast 10 Minuten und 21 Sekunden oder sowas in der Art für eine Seite gebraucht. Und BJ sagt, 2 Seiten, Vorderseite, Rückseite. Ich genieße das. Und allein, wie du siehst, wie BJ auf seinem Bett liegt und liest, wie er dieses Buch hält, wie er so versunken ist und so glücklich dabei schaut, dachte ich mir, ach, das ist so ein schöner Moment, das kann ich so gut verstehen, ein neues Buch in der Hand zu haben und einfach nur sich in dieses Buch versenken und die Welt um einen rum verschwindet, weil man ein neues Buch angefangen hat. Egal, wie es später wird, wie das Buch, egal, wie es ausgeht, wie es noch weitergeht, aber der Anfang, das ist so toll, das will man auch genießen. Das kann man schon sehr verstehen. Die Welt entdecken, ja.
Und vor allem, also es ist nicht nur eine missliche Lage jetzt hier. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie sind halt auch einfach im Krieg. Ne? Mhm. Das fand ich am Anfang auch so hübsch gesagt von Colonel Potter. Also ganz am Anfang, da kam dann die von Winchester die Frage, ja, woran liegt es denn? Wieso ist denn jetzt hier so ein Lieferengpass? Und dann sagt Potter, ja, sie haben gesagt, es sei Krieg. Und ich dachte, ja, genau. Also,
das war schön. Es ist ach, stark. Hätte ich beinahe nicht erkannt, hat man BJ gemeint. Ja, bei der Dunkelheit. Das ist tatsächlich schön. Wieso haben diese Idioten den Nachschub nicht bekommen? Weil Krieg ist. Ach so, ja. Ich finde dieses Buch total klasse. The Rooster Crows at Midnight, der Hahn kräht um Mitternacht. Und bist du noch da?
Ja, also okay. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht mehr.
Du siehst mich nicht mehr. Okay, immerhin. Ach, das ist... Was ist denn jetzt hier los? Die Kamera hat sich ausgeschaltet. Das ist für euch da draußen vollkommen uninteressant. Ihr müsst uns nur hören und nicht sehen, aber wir sehen uns halt auch gerne
jetzt beim sehe ich dich
Aufnehmen.
Auch wunderbar.
Ich finde es immer dann doch schöner, weil ich gerne beim Sprechen Leute anschauen kann und nicht einfach nur so mit. Ich finde das auch ganz schwierig, wenn ich in Podcasts bin, wo ich die Leute nicht sehen kann. Das rede ich nur mit mir selber. Das mache ich ja schon in der Nabelshow. Der Hahn kräht um Mitternacht, heißt das so auf Deutsch? Von Abigail Porter Smith oder so?
Ja, Porterfield.
Porterfield, so ein schöner Name einfach.
Ja.
Und das ist ja, muss ja ein unglaubliches Machwerk sein. Unglaublich ja schon. Ich glaube, es sind, der Mörder hat 11. 11 Menschen, 2 Schweine und einen Kanarienvogel getötet. Und am Ende war es der ruchlose Stiefsohn, der das Erbe antreten wollte, was dann von, ich glaube, Klinger oder irgendwem nur damit kommentiert wurde, da hätte er 30 Leute umbringen müssen vorher. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Abigail Porterfield sich auch einfach nicht mehr daran erinnert hat, was sie da geschrieben hat. Die hat wahrscheinlich wie Agatha Christie so viele Romane geschrieben.
Das ist ja tatsächlich so ein bisschen die Anleihe. Ne? Irgendwann kommen sie ja auf die Idee, ach, hier im Buchdeckel, da stehen doch die Kontaktdaten. Wir können ja auch einfach in Australien anrufen. Und die Dame ist schon 97. Und dann schnell, wir müssen uns beeilen, bevor sie stirbt.
Und dass die Telefonverbindung kommt zustande und BJ meint, sie ist am Leben, sie ist lebend.
Und sie erinnert sich ja tatsächlich erstmal ans falsche Buch. Also erstmal will sie irgendwie von irgendwelchen Leuten was wissen, die gar nicht mehr leben. Und das ist ein bisschen verrückt. Dr. Sun Yat-sen, habe ich mal auch nachgelesen, wer das war. Das war ein chinesischer Revolutionsführer und später dann Vorsitzender der nationalistischen Partei Chinas.
Das ist mir vorbeigegangen.
Der ist in den 20ern dann schon gestorben und da sagt ja BJ zu Recht, also der ist schon seit 30 Jahren tot, den kannte ich jetzt auch nicht. Wohin sie Blumen schicken können, nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Und dann will sie am Ende ja noch wissen, ob er vielleicht Pearl Buck kennt, die US-Schriftstellerin ist das auch gewesen. Also verrückte Sachen.
Ich muss weil ich so gern die Serie Poirot sehe, Da gibt es die, wie heißt die, Ariadne Oliver. Es ist ja also, das ist auch eine Romanfigur von Agatha Christie, mit der sie sich quasi selbst dargestellt hat. Selbst in die Poirot und andere Kriminalfälle reingebracht hat, nämlich die Kriminalautorin, die dann auch Poirot hilft, Kriminalfälle zu lösen und die halt konfus und chaotisch und quirlig ist und unordentlich und überall Äpfel isst und einen finnischen oder schwedischen Privatdetektiv hat in ihren Roman und sich die ganze Zeit ärgert, dass sie ihn als Schwede geschrieben hat, weil das eigentlich total unpraktisch ist und sie ihn so gerne loswerden wollte, aber er ist ein Erfolg und das war ja auch dann der Fall bei Agatha Christie, die eigentlich Poirot unglaublich gerne losgeworden wäre, weil sie mit dem gar nicht so gerne gearbeitet hat, mit dieser Figur, aber weil der so ein Erfolg war und es so viel leichter mit Poirot war, mit Poirot-Geschichten, mit Hercule Poirot-Geschichten zu schreiben, weil er halt als Privatdetektiv viel leichter in Fällen ermitteln kann, als das zum Beispiel später mit Miss Marple der Fall war, die ja einfach nur eine nette alte Dame ist und jetzt nicht unbedingt engagiert wird, wenn irgendwo ein Mord passiert, ist Agatha Christie von Poirot nicht weggekommen. Und ich habe, und so wie ich in den Romanen und in der Fernsehserie Mrs. Oliver kennengelernt habe, habe ich das Gefühl, dieses Konfuse, was wir von Abigail Porterfield kennen, diese konfusen Fragen, und wo kann ich Blumen hinschicken? Das könnte da auch eine Anspielung sein.
Absolut. Zumindest und dann antwortet sie erstmal die falsche, auf den falschen Roman quasi, ne? Auch so eine Referenz quasi, dass sie ihre ganzen Bücher eigentlich nicht auseinanderhalten kann und sie dann erstmal, hä, was, die gibt's doch gar nicht in dem Buch, was, wer soll das gewesen sein?
Der amerikanische Zahnarzt. Der amerikanische Zahnarzt und daneben stehen Klinger und Potter, ah ja, der amerikanische Zahnarzt und BJ meint, aber Mrs. Porterfield, es gibt keinen amerikanischen Zahnarzt in dem Roman. Ach ja, genau, es gibt keinen.
Das heißt, es ist auch einfach so verworren. Alle haben es irgendwie gelesen, mehr oder minder, aber keiner kann sich mehr ganz genau an diese ganzen Charaktere und wer das war und wie die hießen erinnern.
Ich habe eh so eine Ahnung. Dadurch, dass BJ immer so einen Schwung Seiten rausreißt, sobald er ein Kapitel fertig ist, dass dann weiterreicht und das Ganze im Camp rumgereicht wird.
Kann auch sein, dass nicht alle alles gelesen haben, ne?
Oder auch einfach komplett durcheinander gelesen haben. Mhm. Und er fängt ja an, das zu spoilern, also quasi, also ja nicht direkt zu spoilern, aber als er am Ende angekommen ist, an der letzten Seite, er hat ja den Vorsprung vor allen anderen, dann fängt er sofort an, seine Theorie auszubreiten. Ich weiß, wer es war. Es war der Reverend so und so und fängt dann an, irgendwelche verrückten
Theorien. Ja, dann haben vielleicht viele erst gar nicht zu Ende gelesen, gell?
Eben, eigentlich spoilert er ja gerade ganz furchtbar. Ja. Hätte ja eine Spoilerwarnung aussprechen müssen. Aber
also sie hätten auf jeden Fall diese Lesekette, die sie da von einem zum nächsten gesponnen haben, die mussten sie gut durchziehen. Wenn da nur irgendwelche Sprünge waren, dann hast du recht, dann haben manche Leute durcheinander gelesen. Ja. Und es kann natürlich sein, wenn jemand ein sehr schneller Leser und dann sehr langsamer Leser aufeinander warten müssen sozusagen, dass man dann einfach auch mal jemanden überspringt und es dem anderen dann schneller gibt und dann liest man halt Kapitel 5 vor Kapitel 4 oder so.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert hat. Dass das
ich glaube auch nicht.
Das muss Chaos gegeben haben. Allein, dass BJ am Ende ja das Buch wieder in der Hand hält, also alle Seiten wieder, wo ich mich dann frage, hat er die einfach nur alle wieder reingestopft? Oder dann tatsächlich sich nochmal die Mühe gemacht, die Seiten chronologisch zu ordnen und wieder in den Buchdeckel zurückzuschieben. Also scheinbar haben dann irgendwann alle auch das Buch zu Ende gelesen oder als sie erfahren haben, der Mörder wird nicht aufgeklärt, haben sie ihm einfach die Seiten zurückgegeben und seitdem beschäftigen sich ja alle im Camp mit wilden Spekulationen, wer es war. Die sind herrlich.
Ja, zu jeder Zeit. Ja, ist herrlich.
Und jeder kommt dann mit irgendeinem anderen Einwand, nein, der kann es nicht gewesen sein, weil der zu dem Zeitpunkt im Schrank festgesteckt hat oder noch auf See war. Aber der könnte über Bord gegangen sein und die letzten 30 Meilen geschwommen, der Priester. Nein, das ist herrlich.
Ja, ja, also bestimmt so den Alltag. Man sieht ganz viele Alltagsszenen. Ich finde es auch super, wie dann die eine Schwester geht dann zur Latrine und klopft an die Tür. PJ, PJ, der kann es doch gar nicht gewesen sein, weil so und so. Und dann hört man dann die Antwort von drinnen, PJ. Und dann hört man zusätzlich auch noch Hawkeye. Und dann denkt man sich, sitzt der nebendran? Sind die zusammen auf dem Klo oder was ist da los?
Das ist schön. Das ist echt toll.
Herrlich.
Also das habe ich, da habe ich echt Spaß dran gehabt, weil ich ja sowas auch mag. Ich mag ja Krimis, bei denen man eine Möglichkeit hat, so ein bisschen mitzurätseln und so ein bisschen auf die Spur zu kommen, wer könnte es gewesen sein. Und wenn es dann am Ende plausibel auch noch ist, das ist natürlich dann noch das Sahnehäubchen, manchmal ist es halt einfach nicht plausibel und man denkt sich so, wie kommt man jetzt da drauf?
Also man braucht meistens, also bei vielen solchen Geschichten braucht man am Ende ja die abstruse Aufklärung von dem Genie, der alles durchblickt hat mit all den Erklärungen, wie es auch wirklich bei Agatha Christie so häufig war, dass man das am Ende alles erklärt bekommt. Sonst versteht man es nicht.
Es gibt ja in der, glaube ich, ersten oder zweiten Staffel gibt es eine Folge, in der Hawkeye sich so als Privatdetektiv gebiert, weil eine Reihe von Diebstählen im Lager vorkommt und er wird dann verdächtigt. Und dann ruft er sie alle nachts zusammen, sich so als den Privatdetektiv. Und da gibt es dann die Bemerkung, was soll das sein, der dünne Mann? Auf Deutsch ist es dann, weiß nicht, da wird dann irgendwas anderes gemacht, was bekannter ist, was macht der hier Sherlock Holmes. Aber The Thin Man ist eine Romanfigur von, jetzt lass mich, weil ich mir irgendwie gerade das eingefallen ist, Dashiell Hammett. Ist auf jeden Fall einer der klassischen Noir-Krimis, der, glaube ich, einen Roman geschrieben hat und dann anschließend, als das verfilmt wurde, The Thin Man, hat er dann die Drehbücher geschrieben. Also hat Dashiell Hammett nicht mehr die Romane, wenn es Dashiell Hammett war. Ich glaube schon, aber ich möchte mich jetzt da nicht festlegen. Der dünne Mann ist nicht der Detektiv. Nick Charles ist eigentlich nicht der dünne Mann, sondern der dünne Mann ist, war in der ersten Geschichte entweder der Hauptverdächtige oder das Mordopfer oder der Vermisste. Es ist eine unglaublich konfuse Geschichte. Und die Aufklärung wird, und das hat mich wirklich total fasziniert, weil Nick Charles, der spielt, das ist so ein Typ, der könnte tatsächlich Hawkeye sein. Der war, das spielt in L.A., New York, irgendeiner großen Stadt, das weiß ich nicht mehr, in den 30ern, eigentlich noch so Prohibition, aber Nick Charles hat es geschafft, von einem kleinen Polizisten reich zu heiraten, zu einem Lebemann zu werden. Er und seine Frau sind eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, sich zu betrinken und sich zu streiten und zu zanken und Spaß zu haben und nebenbei Morde aufzuklären. Es ist Ich finde die Filme herrlich, einfach weil man den beiden Hauptfiguren, diesem Ehepaar, so herrlich zuschauen kann. Ich habe die Namen jetzt nicht, aber die sind im Kopf.
Ich habe das auch schon ewig nicht gesehen, müsste ich unbedingt mal wieder machen.
Und am Ende dieses ersten Filmes erklärt Nick Charles, der geniale Privatdetektiv, er sagt das ganz offen, er hat jetzt eigentlich nur alle Leute zusammengerufen, alle Verdächtigen und wird so lange reden, bis sich einer von denen verrät. Er hat keine Ahnung, was eigentlich der Fall ist. Und Hawkeye macht das in dieser Folge aus der ersten, zweiten Staffel genau so. Und da kommt dann noch dieser Moment, ich habe die Kiste mit Farbe, mit einem Präparat beschmiert. Dass die Hände einfärben. Kommt dann, dass alle wollen auf ihre Hände schauen, um zu zeigen, dass sie der Verdächtige dann nicht. Und das Hawkeye ist genau der Typ, der so eine Rolle richtig toll spielen kann. Und dass er hier in dieser Folge am Ende noch sich hinstellt, ja, ich war's, ich habe Lord So-und-so getötet. Ich habe die Schweine getötet, weil sie, they squealed and the canary, because he sang. Und stellt sich hin, ich habe mich schlapp gelacht. Das ist so toll. Alan Alda hat das so großartig gemacht, diese Szene. Das ist toll. Das ist einfach klasse. Und das ist halt auch diese Dünner-Mann-Geschichten, die sind tatsächlich so. Da findet man immer erst im letzten Moment raus, wer es war, und meistens durch einen Zufall oder der Detektiv auch keine Ahnung hat. Also das macht Spaß, aber es sind keine Krimis, die man lesen sollte, wenn man wirklich miträtseln will und intelligent dahinter kommen will, wer eigentlich der Täter ist. Ist es aber häufig, und das habe ich schon ganz oft gemerkt, bei Agatha Christie auch nicht. Es fällt nur nicht so auf.
Ja, doch, aber es ist so. Das wird ja bei Eine Leiche zum Sisère, ich meine, den habt ihr doch auch hier im Sumpf besprochen mal, ne? Genau. Das wird ja da so auf die...
Warst du da nicht dabei?
Da war ich nicht dabei, oder?
Oder?
Ich habe mich nicht... Nee, ich glaube, das habe ich gehört. Dass du in der Folge
dabei warst.
Wir recherchieren das nochmal.
Ja.
Also, da ist es ja so auf die Spitze getrieben, dass die am Ende dann alle nochmal irgendwas aus dem Ärmel schütteln. Ja. Kein Mensch vorher drüber gesprochen oder irgendwas davon gesehen hat. Alle haben noch irgendwelche Fakten und so weiter. Das wird ja so auf die Spitze getrieben und es ist ja hier eben quasi auch so. Ja, herrlich. Und genauso argumentieren sie ja auch dann im Mesh ihre Theorien, ne? Wenn sie dann sagen, ja, es könnte ja so und so gewesen sein und ja, wie kam dann der Mörder dahin? Naja, bestimmt durch die versteckte Tür hinter dem Bücherregal oder so irgendwie, ne? Diese Sachen, das ist ja quasi genau das, ne? Immer diese, dann würde dann rauskommen, dass, was weiß ich, Poirot oder Miss Marple, die dann schon frühzeitig entdeckt haben, wir das vielleicht aber in der Verfilmung oder im Buch gesehen oder gelesen haben oder auch nicht und kriegen es dann erst erzählt, dass in dem Moment das schon entdeckt wurde und deswegen sich das jetzt so schlüssig zusammenfügt und so. Also, und diese Geschichte, was wir da, diese kleinen Schnipsel, die wir da mitbekommen von diesem scheinbaren Landadel und den ganzen Leuten, die da verstrickt sind, das ist ja auch so ein bisschen Cluedo-mäßig, ne?
Ja.
Ja.
Ich finde das faszinierend bei Agatha Christie. Neulich habe ich bei Audible, ich mache jetzt keine Werbung für Audible, aber ich sage es nur, die haben eine Eigenproduktion gestartet auf, und zwar den allerersten Poirot-Roman, Das fehlende Glied in der Kette, und auf Englisch habe ich es jetzt nicht im Kopf, das hat einen ganz anderen Titel. Auf Englisch spricht Peter Dinklage die Hauptrolle, Poirot, und auf Deutsch Rufus Beck. Es ist wirklich zweimal dieselbe Produktion, nur auf Englisch und auf Deutsch produziert. Ist unglaublich gut. Es ist Hörspiel, ganz fantastisch. Aber da ist es mir auch schon aufgefallen, Agatha Christie hatte am Anfang noch den Kniff, erstmal, es musste immer ein Hastings dabei sein, der das aus der Ich-Erzähler-Perspektive erzählt, also der dumme Assistent, der nicht versteht, was los ist, der einfach nicht dahinter kommt, damit der Detektiv brillanter ist. Und Poirot hält ständig Informationen zurück. Andauernd sagt er, darüber rede ich jetzt nicht. Ich rede erst, wenn ich damit fertig bin. Ich weiß, wer das war, aber das sage ich jetzt noch nicht, das sage ich später. Das macht der das ganze Buch über. Dieser Kriminalfall hätte schon im ersten Drittel aufgeklärt werden können, wenn Poirot sich nicht ständig so angestellt hätte. Gesagt, nein, ich werde nichts darüber sagen, erst ganz am Schluss. Das ist zu der Zeit in ihrer Schaffensphase auf jeden Fall sehr typisch für Agatha Christie gewesen. Das Zurückhalten von Informationen und der dumme Assistent, der dümmer ist als der Leser, weil du als Leser schon merkst, dass Hastings einfach dumm ist. Okay. Aber es ist ein sehr schöner Roman, und ich kann Hörspielproduktion, wenn ihr ein Audible-Abo habt, ist das, glaube ich, sogar mit drin, sehr empfehlen. Mhm. Ganz toll. Und Peter Dinklage als Poirot, sehr ungewöhnlich, weil der eine Stimme hat, die ich so gar nicht... Also das ist Lannister, du weißt, wen ich meine, den kleinwüchsigen Schauspieler aus Game of Thrones.
Ja, ja. Mhm.
Und der hat ja eine sehr tiefe, raue Stimme, aber eine sehr ausdrucksstarke Stimme. Und das ist erstmal für mich eine Stimme, die ich mit Poirot gar nicht in Verbindung bringen würde, weil Poirot für mich so ein bisschen eine höhere, vielleicht Peter Ustinov oder so eine Stimme. Und diese tiefe, raue Stimme hat mich erstmal total irritiert und dann total fasziniert, weil es einfach hervorragend funktioniert hat. Und im Deutschen macht das Rufus Beck, und der ist auch einfach nur großartig als Poirot. Okay.
Spannend.
Es ist sehr schön, ich kann es sehr empfehlen.
Ja. Aber so diese typische Rolle, was du gerade sagtest, der bisschen dümmliche Gehilfe, mhm. das ist ja, also ich meine, dümmlich oder, also ich meine, letzten Endes soll es ja jemand sein, der sich zum Publikum connectet, ne? Ja. Wo wir andocken können, wo wir uns vielleicht ein bisschen schlauer fühlen oder auf Augenhöhe. So der Watson-Verschnitt mhm. oder wie bei Watson, finde ich eigentlich, der ist noch ganz fit, sag ich mal, aber hier bei Professor Dr. Augustus von Dusen. Wie
heißt nochmal der
Hutchinson Hedge, genau. Ja. Der ist ein bisschen trotteliger, ja. ein bisschen naiver, durchblickt nicht alles so direkt. Das ist das typische
ein Hedge.
Konzept. Ja. genau. Ja, spannend. Immer wieder das Gleiche, so das gleiche Konzept, ne? Und
Miss ja. Marple hatte nur in den Filmen mit, in den alten Schwarz-Weiß-Filmen hatte die einen Mr. Stringer.
Ja.
Die hatte sonst keinen trotteligen Assistenten, war ja auch keine Privatdetektivin.
Ja. Ach ja, echt spannend. Das ist eine schöne Mesh-Folge. Und es sind so viele so schlaue und lustige Sätze und Momente. Mhm. Also auch zum Beispiel dieser in Anführungszeichen der Lieferant, der Sergeant, der die Sachen da lieferte, der LKW mit ganz viel Quatsch und dann ne, ist es eine Fehllieferung, ja, und dann und Potter ist total entsetzt und sagt, ja, wer ist denn da verantwortlich? Und dann sagt er, ah, das könnte jeder sein, hier unterschreiben bitte. Also einfach so ganz trocken abgebügelt, er will einfach nur die Unterschrift. Und dann geht das so weiter, hier bitte unterschreiben. Und dann auch die Nachfrage, wie kann denn das sein, dass sie das jetzt überhaupt nicht juckt, dass sie hier uns so einen Quatsch liefern? Und dann sagt er, ja, ich habe aufgehört, dass es mich kümmert. Ich habe Nächte nicht mehr geschlafen. Ich denke nicht mehr drüber nach. Also, dann denke ich, ja, okay, ja. Das ist auch eine Haltung, ne? Aber ein Stück weit muss man manchmal auch zurücktreten von der vom Involviertsein, ja. je nachdem, um was es geht, ne? Aber es ist natürlich trotzdem hart hier.
Ja, da ist der Wahnsinn des Krieges ein beliebtes Thema bei Mesh. Ja. Und die Army, die sich selbst im Weg steht mit ihrem Chaos, ist immer wieder schön. Sie kommen immer wieder damit an und sie finden immer wieder einen neuen Weg, das darzustellen. Und hier mit diesem Sergeant, der das einfach nicht mehr juckt, weil er Sorgenfalten bekommen hat, als es ihn noch gejuckt hat und er nicht geschlafen hat. Und dann hat er damit aufgehört.
Finde ich und gut. Hier unterschreiben bitte.
Ja, hier unterschreiben bitte. Meine Güte.
Nicht hinterfragen, einfach ausliefern.
Es hat auch wieder so eine Parallele zu Charles, der aus einem anderen Grund. Charles ist der halt seine Arbeit brillant macht, aber sich nicht, den es nicht juckt, Anführungszeichen, was seine Patienten, wie es denen wirklich geht, dass er nicht mit seinen Patienten fühlt, der es dann lernt, der dann begreift, es ist doch wichtig, dass es ihn juckt, und zwar nicht aus Ego-Gründen, sondern vielleicht für die anderen oder vielleicht doch nur aus Ego, und der Differenten-Sergeant, den juckt es einfach nicht. Der macht, der zieht seinen Job stur durch und sagt sich, ja, nach mir die Sintflut. Der hat nichts gelernt. Der bringt aber am Ende dann wenigstens auch dann noch die richtigen, obwohl der bringt die richtigen Sachen und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, entschuldigt er sich auch nochmal. Oder sagt
ja,
irgendwas.
Ja, es gab einen Fehler irgendwie, ne? Er erklärt es dann quasi.
Er ist ja auch kein Unsympath, dieser Typ. Der ist eigentlich sogar ausgesprochen sympathisch. Man kann dem das gar nicht übel nehmen, weil er es ja auch nicht verbrochen hat und auch nicht irgendwie so stur oder so wirkt, sondern ist eher so, ja, hat mich ein bisschen an Sidney Friedman erinnert, vom Aussehen, von der Art her so gelassen, entspannt.
Ja, genau. Also diesen Satz, wer hat das verbockt? Ja, das könnte quasi jeder sein. Ich dachte so, okay, herrlich, ja, genau, wunderbar. Und weil du auch fragtest, wie kann diese Szene mit Margaret von Winchester und eben sein Handlungsstrang mit dieser Fehlbehandlung von dem einen Patienten, wie kann man das übereinander bringen? Und dann gibt es ja eben auch, er ist ja auch involviert eben in diese gut, das betrifft eben auch den Roman oder diesen Krimi, aber in dem Moment, er wartet ja auch drauf, das Buch zu lesen. Er will das ja auch lesen. Er nimmt sich da nicht raus. Er ist da ja involviert und das finde ich schön. Da sieht man, also ich glaube, bei Frank wäre das anders gewesen. Ne? Er ist wirklich ein anderer Charakter und er ist Teil dessen und wir sehen hier in den verschiedenen Momenten einfach sehr unterschiedliche Facetten von ihm und so sind wir Menschen ja einfach. Wir sind ganz unterschiedliche Facetten, die eben das Ganze ergeben. Man ist immer nicht nur der eine Blödmann in der einen Situation, man hat ja ganz viele Facetten und die hier so zeigen zu dürfen, das finde ich total wertvoll für Winchester und für uns, ihn so kennenzulernen. Ich fand das auch total sympathisch und schön, wie er dann da frierend reinkommt und erkundigt sich, auf welcher Seite BJ ist und was, er ist auf Seite 21. Das, bei der Lesegeschwindigkeit könnte der Mörder längst den Witz nach Venezuela geflohen sein. Das kann doch nicht angehen, dass er so langsam liest. Es ist einfach, das fand ich herrlich und er ist da so schön eingebunden. Und
als BJ Hawkeye das erste Kapitel gibt und der sagt, oh, ich habe was zu lesen, oh, wie toll, das ist ja besser als Sex. Und Charles nur meint, ja, das dauert auch in der Regel länger hier. Und wo wollen Sie das denn wissen? Der ist tatsächlich eingebunden. Die sind eine Wohngemeinschaft. Eine, die sich nicht gut versteht, aber die sind eine Wohngemeinschaft, die gehören zusammen. Und vor allem ist sich Charles nicht zu schade, Schund zu lesen. Das muss ja eigentlich aus seiner Sicht, muss es ja ein totaler Schundroman sein. Ist es wahrscheinlich auch. Also jemand,
ich kann mir auch vorstellen, dass von den ganzen Leuten vielleicht ein, zwei Leute das normalerweise erst nur gelesen hätten. Aber in dieser Situation ist es das Einzige, was sie von diesem Irrsinn des Alltags ablenkt. Und dann liest es halt einfach jeder. Ne?
Aber ich finde gut, dass sie Charles, also dass die zwei Charles, die wir da kennenlernen, dass die getrennt voneinander sind. Es ist zwar erstmal ein bisschen irritierend, aber nachdem Charles bei Margaret war und die ihn rausgeschmissen hat, ist er in die Geschichte mit dem Roman nicht mehr involviert. Dann ist er nicht mehr Teil davon, weil halt dann seine Geschichte anfängt, die Geschichte mit dem Curare. Und wenn man das dann danach vermischt hätte, das hätte Chaos gegeben und das hätte es beides verwässert. Und das ist mir jetzt heute aufgefallen, ab dem Moment, an dem Charles seine eigene Geschichte bekommt mit dem Curare und ist er in dem Roman nicht mehr beteiligt. Auch nicht mehr ganz am Schluss oder so, als dann die Lieferung kommt, ist komplett raus.
Ja,
er ist auch nicht mehr irgendwo dabei.
Ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie das wäre, weil er ist jetzt wirklich so mit seinem eigenen Thema auch beschäftigt. Der kehrt gerade vor seiner eigenen Haustür und versucht sich da irgendwie auch selbst zu positionieren. Ich habe ja vorhin gesagt, man sieht richtig, wie erschüttert er auch darüber ist, was ihm passiert ist, dass ihm das passieren konnte, weil das passt ja nicht zu seinem Selbstbild als großartiger Arzt. Dass er da komplett das falsche Mittel spritzt und der Mann fast gestorben wäre. Er musste wirklich von Hawkeye wiederbelebt werden. So geistesgegenwärtig war dann eben Charles nicht. Ne, das konnte er nicht. Er war wirklich geschockt. Ich denke, da war er wirklich in Schockstarre einen Moment lang. Das hätte dann auch überhaupt nicht gepasst, dass er da mit rätselt und Spaß daran hat. Weil das ist ja so ein kleiner, dieser eskapistische Moment, der so ein bisschen entrückt von all dem und auch wirklich so ins Lächerliche, wie wenn man übernächtigt nur noch rumgiggelt und irgendwelchen Quatsch erzählt oder so. In diesem Zustand befinden die sich da ja, wenn die eine Woche lang oder wie lang das geht. Das geht ja wirklich lange, ne? Über Tage hinweg in vielen verschiedenen Lebenssituationen sieht man immer wieder, wie die Leute sich Gedanken darüber machen, um so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Und das hätte da für ihn nicht mehr gepasst. Da konnte er nicht mehr dabei sein. Ja, stimmt.
Ja, das stimmt. Das wäre einfach nicht. Es hat mich tatsächlich bei Hawkeye dann ein bisschen irritiert, wie schnell der umspringen konnte, weil er war ja an dieser Situation auch sehr stark beteiligt, dieser Vorfall mit Charles. Und dass der so schnell umspringen konnte, hat mich dann ein bisschen irritiert, aber es musste ja natürlich irgendwie sein. Also,
aber das ist doch seine Art.
Ja.
Er funktioniert als Arzt und dann braucht er diesen Eskapismus, um überhaupt da zu überleben. Das ist ja das, was er die ganze Zeit tut. Er ist ja normalerweise der Kasper, der Troll, der das ganze Lager da auf den Kopf stellt und irgendwelche irren Ideen verbreitet. Er ist ja normalerweise der Initiator. Ja. Also das passt total zu ihm.
Mhm. Ach, ich finde es schön, die Vorstellung, dass sich dieses Lager, alle in dem Lager jetzt damit beschäftigen, so, wie so eine große Fan, wie so ein Fanforum, ja, wie so ein Diskussionsforum, sind die jetzt mit diesem einen Roman beschäftigt und unterhalten sich und stellen Theorien auf und der baut das auf und das auf. Da ist es fast schade, dass die am Ende rausbekommen, wer der Mörder ist. Und es stellt sich ja auch raus, dass es nicht ist, weil Potter dann eine Durchsage macht, das kann nicht der Mörder gewesen sein, denn das und das. Entweder stimmt es einfach nicht, was Abigail Potterfield gesagt hat, weil sie es vergessen hat, oder sie hat einfach ein schlechtes Ende geschrieben.
Ja, es kann einfach ein schlechtes Buch sein, ein schlechtes Ende. Oder uns fehlen da noch Informationen, warum der es doch sein kann. Was ist, ich steck da unter einer Decke mit der, wie hieß sie, Jessica, mit der er angeblich im Schrank gesteckt hat. Ja, also was ist da noch los? Also uns die fehlen einfach Stunde, Informationen.
Die auf die Peitsche reagiert. Das ist echt, das ist so unglaublich.
Ich weiß nicht. Oder sie müssten halt nochmal in Ruhe das ganze Buch lesen. Ich frage mich sowieso, kann das sein, dass da eine Seite gefehlt hat von Anfang an? Oder ist eine verloren gegangen in dem ganzen Tumult aus diesem Buch ständig Seiten rauszureißen?
Das glaube ich eher, weil diese Bücher sind ja gebunden. Das ist ja kein Taschenbuch, das hat keine Klebebindung. Da können einzelne Seiten sich rauslösen. So bei so einem Taschenbuch, wo jetzt einfach das die Seiten am Bündel. Buch, genau, am Buchrücken genau. geklebt sind und dann der Deckel drauf. Wenn das schlecht geklebt ist, ich habe mal so einen Workshop mitgemacht, dann lösen sich einzelne Seiten raus. Und das kennt man ja. Man kriegt den Buchrücken um und macht es krack und dann lösen sich Seiten. Bei einem gebundenen, bei einem genähten Buch, wo du die Seiten mit Nadel und Faden nähst, kann das nicht passieren. Da kann es nur passieren, wenn du Seiten rausreißt. Und dann hast du halt, wenn du die ersten 20 Seiten rausreißt, dann hast du dahinter 20 lose Seiten, weil die dann nur noch an diesen Faden so hängen und dann kann
Also es sind immer so Bündel, ne? Es sind irgendwie 3-4 Blätter, die dann zusammengefaltet werden, eben zu diesen 6 oder 8 Seiten. Und man müsste immer die Bündel rausreißen, aber er hat natürlich die Kapitel rausgerissen. Genau. Also ich fand das auch brutal, wie er das beim ersten Kapitel dachte ich so, oh mein Gott, was tut er da?
Der reißt das auch so raus. Als Chirurg hätte er doch wenigstens ein Skalpell nehmen können, das rausdrehen.
Stimmt. Es hat so was Animalisches, wie sie alle dieses Buch verschlingen. Ne? Also richtig gerissen, wie wenn man mit den Händen Sachen in sich reinstopft. So fühlt es sich an, wie sie das Buch verschlingen.
Woher kenne ich denn den Ausdruck? Das Buch verschlingen. Das kommt mir jetzt total bekannt vor, dass jemand das Buch verschlingt. Ach, der Name der Rose. Wo am Ende. Ich will jetzt,
der ist ja tatsächlich.
Das Buch auf, um das Buch zu verschlingen. Und ich will nicht mehr. Vielleicht kennt ihr das ja nicht, dann will ich nicht spoilern. Vielleicht wäre das auch mal was, im Sumpf des Verbrechens den Namen der Rose zu besprechen.
Den habe ich erst gesehen, als ich da im Kloster Eberbach zu Besuch war, habe ich dann den Anlass genommen, den nochmal zu gucken, weil das war schon sehr lange her. Mhm. Und als ich dann frisch den Eindruck hatte, war ich ja dann dort im Kloster und habe dann die einzelnen Szenen auch, wo ich dachte, ah, guck, da ist die Tür, das ist, hier war das.
Und so. Toll. Du meinst schon von dem alten Film, jetzt nicht der neuen Serie.
Nee, der alte Film,
Der alte Film, das ist schon. Ja. Es ist ja auch ein Riesenunterschied da auch wieder zwischen Film und Roman. Da liegen Welten dazwischen. Das ist, der Film behandelt ja eigentlich wirklich nur diesen Kriminalfall in der Name der Rose. Aber das Buch ist so unglaublich komplex. Da steckt Geschichte, Philosophie, da steckt Deduktionslehre, da steckt alles Mögliche drin. Und das ist so. Das ist so viel, dass dieser Kriminalfall ein ganz kleiner Teil dieses Buches nur ist. Aber natürlich muss man den für den Film, hat man sich auf den Kriminalfall beziehen, weil das halt die besten Schauwerte hat und den besten Film dann auch ergibt. Und das ist so toll. Allein Sean Connery in dieser Rolle ist einer meiner Lieblingsfilme nach wie vor. Und ich weiß aber tatsächlich nicht, ob ich den Film öfter gesehen oder das Buch öfter gelesen habe. Das ist bei dem dicken Wälzer schon eine Ansage, weil da ist man beschäftigt eine Weile. Und das ist wirklich ein Buch, das ich sehr, sehr oft gelesen habe, weil ich einfach wirklich jedes Kapitel davon liebe. auch so Kapitel, die erstmal so gar nichts mit der Geschichte zu tun hat. Zum Beispiel, da ist ja in dem Namen der Rose ist diese Debatte über die Armut Christi, wo die Franziskaner und die Gesandten des Papstes miteinander diskutieren. Im Film wird das in Szene gesetzt, aber man kriegt mehr so Eindrücke und dann wird ja ganz schnell wieder passiert ein Mord und Bruder William ist wieder unterwegs. Und im Buch ist das zum Beispiel ein ganz langes Kapitel, nur diese Diskussion über die Armut, die nur in Sätzen wiedergegeben wird, nur in Dialogsätzen. Und du kannst das durchlesen und dich dabei amüsieren, weil diese gelehrte Diskussion immer mehr in einen unflätigen Schlagabtausch ausartet. Es ist eins meiner Lieblingskapitel, wie diese gelehrten Geistlichen, die am Anfang sich wohl artikuliert und wohl gesonnen und höflich miteinander reden und sich am Ende nur du Unflat, du großer Haufen Scheiße, du Hure von Babel beschimpfen und dann aufeinander losgehen und sie versuchen, die Bärte auszureißen. Und da habe ich, mit dem Buch habe ich Umberto Eco kennen und lieben gelernt. Der hat auch viele Sachen geschrieben, die nicht so toll waren, aber der Name der Rose ist so großartig. Ich scheue schon deswegen davor zurück, den hier im Sumpf zu bringen, weil ich glaube, ich dieses Mammutwerk gar nicht, das muss ich in einer 10-Stunden-Folge hier unterbringen. Anders geht das gar nicht. Aber großer Krimi mit sehr viel Beiwerk. Ja. Wie sind wir jetzt dahin gekommen?
Das Buch wurde verschlungen.
Das Buch wurde verschlungen, genau. Das Buch wurde verschlungen. Ach ja.
Ja, spannend. Eine sehr schöne Folge.
Ja, wirklich. Auch wenn jetzt der Kriminalteil etwas untergegangen ist, also beziehungsweise so das Miträtseln, wer war jetzt der Mörder? Man hat ja nicht viel erfahren, was in diesem Buch eigentlich vorkam, außer 11 Personen, 2 Schweine und ein Kanarienvogel wurden ermordet. Das kann doch unmöglich ein und derselbe Mörder gewesen sein. Das müssen doch mehrere gewesen sein.
Ja, vielleicht ist auch, wird so am Ende ein Schuh draus. Das kann natürlich auch sein.
Das wäre doch auch möglich. Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann könnte man jetzt mal an Abigail Porter viel schreiben, wenn die noch leben würde.
Ja. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass wenn der Winter mal vorbei ist und die da langsam im Sumpf ein bisschen aufräumen und die Decken wieder zusammenrollen und ausklopfen, dass dann irgendwo diese letzte Seite zwischen irgendwelchen Decken hervorkommt und BJ die dann findet und denkt sich so, ach Mist, und einfach zusammenknüllt und wegwirft und sie gar nicht erst liest oder so. Das ist halt jetzt so ein Ding gerade, ne? Aber ja. Eigentlich, naja, das Buch ist nicht so wichtig eigentlich.
Es ging um den Spaß. Es ging einzig und allein um den Spaß. Absolut. Das habe ich auch immer wieder bei ganz vielen Dingen, die ich zurückdenke, man hat sich mit irgendwas beschäftigt, mit irgendeiner Serie oder mit irgendwas ganz toll und hat so einen Spaß gemacht, sich dann in irgendein Diskussionsforum zu gehen und mit den Fans zu diskutieren und Jahre später schaut man sich das dann nochmal an, denkt sich, ja, ist immer noch gut, aber ja, so irre war es eigentlich gar nicht. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und also allein das Doctor Who Forum hat mich ja beschäftigt wie nichts anderes zu der Zeit, da vor wie vielen Jahren ist das jetzt schon wieder her? Mhm. Und das waren endlose Diskussionen, weil es halt auch immer lange Diskussionen waren. Man hat immer so lange Beiträge und jeder hat irgendwas geschrieben und einer hat mehr geklug geschissen als der Nächste und dann haben sich die Köpfe verbal eingeschlagen und alles. Es war ein Schlachtfest, aber es war ein Fest. Und das ist für mich auch schon wieder lange her, weil ich mich so ein bisschen aus dieser Fankultur generell überall ein bisschen rausgezogen habe, weil es mich zu sehr beschäftigt hat dann auch. Es hat mich zu sehr vereinnahmt. Aber es ist eine schöne Erinnerung. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, was da gerade im 4077. abgeht, was die da gerade erleben. Die haben jetzt so eine Fankultur, Diskussionskultur am Laufen. Tja.
Herrlich. Ja, ach, wunderschön.
Ja, ich glaube, zum Großen und Ganzen würde ich mal sagen, dann haben wir es geschafft. Der Hahn hat gegräht. Wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder ist. Das macht aber nichts. Der Fall ist geklärt. Der Mörder ist entkommen.
Genau.
Ach ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir an dem Punkt. Ich habe kein HörerInnen-Feedback, da war jetzt nicht mehr viel. Ich bedanke mich nochmal für die schöne Postkarte bei dir.
Die gerne.
Aus, wo habe ich sie hier? Aus Cuxhaven. Da, die war so schön. Genau. Schönes Motiv mit dem mit diesen Mosaikbildern.
Ja, ich dachte, das ist mal ein bisschen was anderes.
Ich mache mal eben ein Screenshot davon, dass ich euch den auch zeigen kann.
Ich glaube, du hattest das auch in den Shownotes.
Hatte ich schon. Na gut, macht nichts. Ja. Aber trotzdem, war schön, hat mich sehr gefreut. Ja, wo hat es dich denn dahin verschlagen? Nordsee, Heilbad, Cuxhaven.
Genau, Cuxhaven, ja.
Schön da? Ich war da noch nie.
Ja, also ich hatte wirklich die schönste Ferienwohnung, die ich je hatte. Einfach so liebevoll eingerichtet, so geschmackvoll. Meistens hat man ja irgendwie, wo man denkt, ah, da haben sie noch irgendwas gehabt und reingestellt oder so. Oder in der Besteckschublade, ach ja, guck mal, das hatten sie noch von der Oma oder so. Aber ich habe wirklich jedes einzelne Detail wirklich für diese Wohnung ausgesucht und einen Wahnsinnsblick aufs Meer, über den Deich, direkt am Meer. Es war so schön, ja.
Ach schön, ich muss auch mal wieder Urlaub machen.
Ja.
Die letzte Ferienwohnung, die ich gemietet hatte, war irgendwo in Holland und das war schön auf den ersten Blick und im Laufe der Woche habe ich gemerkt, ich muss hier raus. Ich drehe durch, wenn ich aus dieser Ferienwohnung nicht bald rauskam. Das war alles, was man irgendwie falsch einrichten konnte, war da falsch eingerichtet, aber man hat es immer erst auf den zweiten Blick gemerkt. Die Wände sahen nach Holz aus, waren aber Kunststoff. Der Boden sah nach Kunststoff aus, war aber Holz. Man durfte also, musste sofort die Schuhe ausziehen, durfte die Veranda nicht auflassen, weil es dann hätte reinregnen können, weil die kein Vordach hatte, sondern man durfte nur die kleinen Fenster aufmachen, aber auch nur, wenn schönes Wetter war. Natürlich hat es ständig geregnet. Das ist, und dann war die ganze Wohnung innen kondensiert. Die Plastikwände haben waren voller Wasser die ganze Zeit. Und also man kann schon ganz schön reinfallen mit Ferienwohnungen. Da kann man so einiges erleben.
Ja, früher habe ich ja Camping gemacht und es sehnt mich auch wieder ein bisschen dahin, dass man einfach sein kleines Zuhause mitbringt. Mhm. Wie auch immer, ne? Zelt oder was anderes.
Mhm. Ich glaube, da wäre ich mittlerweile zu Komfort gewöhnt. Und es ist nicht so, dass ich großen Komfort gewöhnt bin, aber in einem Zelt zu schlafen, Isomatte oder so.
Ja, da brauchst dann auch gutes Wetter auf jeden Fall, aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas auf Rädern, was Kleines, ja.
Ja, sowas könnte ich mir schon vorstellen. Also das habe ich auch immer gerne gemacht. Mein Gott, wir waren im Zelt in Schweden wandern, da bist du irgendwann auch abgehärtet, wo du dein Zelt aufstellst, glatte Flächen zum Schlafen, hast du so oder so nirgendwo gefunden und du schläfst da irgendwann auch in, weil du halt auch mit dem Rucksack nur eine bestimmte Menge an Klamotten mitnehmen kannst, bist du auch vollkommen abgehärtet, in was für Zuständen du da eigentlich lebst und schläfst. Komfort, Luxus, saubere Klamotten, ein sauberer Schlafsack, ein irgendwas, was auch nur annähernd an Zivilisation rankommt, ist der nach einer Woche im wie hieß denn der Nationalpark, wo wir da einmal waren, Rogen-Nationalpark, ganz tolles Moränenseenhügellandschaft, wunderschön, ganz untypisch, wie man Schweden sich eigentlich vorstellt, weil man kennt ja, stellt sich mit Schweden eher so Südschweden vor oder Småland, Michel aus Lönneberger, und das war eine sehr hochgelegene Gegend, so eine Hochmoorgegend. Es war sumpfig, also man musste zum Teil echt aufpassen, wo man da lang geht, damit man nicht mit dem Fuß in so ein Sumpfloch, wutsch, dass man wieder im Sumpf einsackt. Und wunderschön die ganze Gegend, karg bewachsen, Krüppelkiefern, Krüppelbirken, diese harten, verwachsenen Gewächse, Moose und Flechten und ein absoluter Traum. Aber die ersten Nächte waren der schlimmste Schlafalbtraum, den man sich vorstellen kann. Unmöglich war, in dieser Landschaft, in dieser Gegend, die nur aus Felsen und Steinquadern bestand, die halt so mit Moos und Erde so zwischen aufgefüllt war, aber es war nirgendwo auch nur annähernd eben. Man hat den Rucksack ausgepackt und versucht, die Klamotten irgendwie in die Lücken zu stopfen, damit man schlafen konnte. Also da hätte ich mir eine Ferienwohnung am Anfang schon sehr gewünscht. Ein Zelt ist lange her bei mir.
Ja.
Aber das war, Mann, wie alt war ich denn da? Da war ich 18 oder 19. Mhm. Gerade den Führerschein. Das ist so lange her, Mensch. Ach.
So. Ja, spannende Zeiten.
Liebe Zuhörer, falls ihr auch irgendwelche Urlaubsreisen macht und Lust habt, Postkarten zu schreiben, ich würde mich sehr freuen. Ihr findet die Adresse im Impressum. Ist immer wieder schön, von euch was zu hören, zu lesen, aber ihr könnt auch einfach Kommentare schreiben. Findet ihr hier unter www.der-sumpf.de könnt ihr das machen und in den Shownotes oder da ist auch auf der Seite das Feedback-Formular. Es ist besser, darüber zu schreiben, weil E-Mails nicht mehr so zuverlässig bei mir ankommen, aber dann könnt ihr mir eine Mail schreiben und dann, wenn ich die bekomme, dann lese ich die auch vor. Jetzt war gerade keine mehr. Ansonsten Blue Sky und Facebook stehen noch in den sozialen Medien zur Verfügung. Da könnt ihr auch gerne diskutieren und Feedback geben. Und das war es, glaube ich, dann jetzt auch so im Großen und Ganzen. Aber einfach, Entschuldigung, na, am Ende versagt die Stimme. Das ist immer so die letzten Meter, wenn dann der Hals merkt, ah, jetzt hört es gleich auf. Jetzt höre ich, ich höre schon ein bisschen eher auf zu funktionieren. So, wenn ihr Lust habt, sagt es einfach weiter. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ich merke es immer an den Downloadzahlen und an den Hörerzahlen. Das wird immer ein bisschen mehr und irgendwann sind wir dann nach, ich weiß nicht, 20 Jahren mit dem Sumpf soweit, aus dem Nischen-Podcast-Dasein herauszutreten und spürbare Zahlen. Wird wahrscheinlich nie passieren. Ich bin gern ein Nischen-Podcast, ganz ehrlich. Aber ich freue mich trotzdem, wenn mehr Leute zuhören. Auch wenn es immer nur vereinzelt mehr sind. Also sagt's weiter. Und dir, Tanja, bedanke ich mich, dass du jetzt so, nachdem wir die andere Kriminalautorin jetzt nicht besprochen sprechen konnten, mit mir über Abigail Porterfield gesprochen hast.
Sehr gerne, vielen Dank dafür.
Die andere kommt aber noch, die andere. Wir haben es nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir holen das noch nach, wann das kommt, dieses Jahr, nächstes Jahr, ist nicht sicher. Aber da es etwas ist, was uns nicht wegläuft und auch keine aktuelle Serie oder so, die irgendwie tagesaktuell sein muss, schaffen wir das auch nächstes Jahr noch schön, was wir uns vorgenommen haben, anzuschauen und zu besprechen, wenn wir dann wieder zu dritt und alle drei gesund sind. Wir sind ja heute nur zu zweit. Und deswegen Grüße an den lieben Kai, der heute nicht bei uns sein kann. Falls er das hört,
gute Besserung.
So. Ja, und das war's jetzt. Alles gut. Tschüss.
Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.